Vis-à-vis.
Katharina Ogun-Toye, Historikerin, Aktivistin und die Miterfinderin, Mitprägerin des Begriffes Afrodeutsch, den Sie in den 80er Jahren gefunden haben. War das eine gezielte Suche nach einem Begriff, um auszudrücken, was Ihre Lebenswirklichkeit ist als eben schwarze, in Deutschland sozialisierte Menschen?
Ja, ja, denke ich. Also wir haben, als wir das Buch Farbe bekennen geschrieben haben, das hat ja 2 Jahre gedauert. Wir haben andere Menschen gesucht, deren Geschichte damit gezeigt werden kann. Und Audre Lorde war diejenige afroamerikanische Dichterin, die uns dazu angeregt hat. Die hat auch in der Frauenbewegung das Thema Rassismus angestoßen, dass die Frauen sich wirklich damit auseinandersetzen hier. Und hat uns in unserem Prozess begleitet.
Audre Lorde, das ist immer wieder so ein Moment, der auftaucht. Er hat 1984, glaube ich, war es das erste Mal in Berlin an der Freien Universität als Dozentin gearbeitet. Und Sie beschreiben das ganz eindrücklich. Und das ist auch was von Audre Lorde immer wieder berichtet wird. Also was für eine wichtige, was für eine entscheidende Begegnung das war, da einfach wirklich mal ein Rollenvorbild zu haben. Mhm. Eine ältere, schwarze Frau, die einen Platz hatte, an dem sie auch sein wollte, den sie sich erarbeitet hat. Mhm. Und einfach zu sehen, das geht auch, das kann ein Lebensentwurf sein. Und dann waren Sie da gerade Mitte 20 und haben
genau.
dieser Frau begegnet.
Und hatte das Glück, dass sozusagen sie mich als Mentorin, als politische Mutter, sage ich manchmal, begleitet hat. Das war ein Riesenglück, das ich hatte. Und natürlich in dieser Auseinandersetzung mit Audre Lorde, da kam gerade Afro-American, wurde gerade zu African-American. Was ja auch heute noch gilt als Bezeichnung für schwarze Amerikaner. Und dann haben wir halt Afrodeutsch als analog gewählt und aber die Definition bei Farbe bekennen in die Einleitung mit reingeschrieben, dass es sich auf die Sozialisation in Deutschland und oder den Lebensschwerpunkt in Deutschland bezieht. Weil wir hatten, als wir Afrodeutsch geprägt haben, von Anfang an gesagt, das ist die Sozialisation in Deutschland, die ausschlaggebend ist. Dadurch wirst du zum Deutschen, wenn du möchtest. Aber nicht, ob du jetzt deutsches Blut hast. Das ist ja immer das, was für lange Zeit die deutsche Staatsangehörigkeit damit verbunden war. Sondern für uns war es wichtig zu sagen, ich bin hier sozialisiert, ich bin hier verankert und dann ist es auch mein Ort, dann darf ich hier auch sein. Unter dieser Prämisse wurde dieser Begriff entworfen von uns. Das ist wichtig, weil es ein Name ist, der einen Respekt mit einbringt für meine Lebenssituation und für meine Wurzeln, ja. Während alle Begriffe, die wir vorher hatten oder die vorher existierten, einfach Fremdbestimmung, Zuschreibung und auch in der Regel negativ besetzt waren.
Ausgehend von dem Buch Farbe bekennen, das steht immer noch für einen wirklichen Sprung in der Wahrnehmung. Vor über 30 Jahren, da wurde auf einmal das Leben und die Geschichte schwarzer Deutscher sichtbar. Es ist gefährlich für schwarze Menschen, die immer wieder ihre belastenden, ihre traumatisierenden Erfahrungen auspacken müssen. Wie gehen Sie denn damit um?
Na, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht erzählt. Also weil das ist natürlich eine Grenzverletzung. Es ist tatsächlich so, dass also Mai Ayem und ich, meine Co-Autorin, damals mit der Öffentlichkeitsarbeit begonnen haben. Und es war ganz wichtig, sozusagen das, was wir sagen wollen, also zum Beispiel, was die Wirklichkeit von schwarzen Menschen, von Afrodeutschen angeht, das zu sagen und nicht über verletzende Erlebnisse zu sprechen. Und Mai Ayem hatte ja in ihren Gedichten sozusagen die Erfahrung 1:1, die Diskriminierungserfahrung geschildert. Also das war jetzt auch nicht mein Ansatz, sondern das war eben spezifisch ihr Ansatz, der, glaube ich, für Deutschland ganz schön ist, weil viele Menschen das Bedürfnis haben, darüber nachzudenken und das zu hören, was die anderen erlebt haben.
Gerade auch zu dem Begriff Afrodeutsch, da hat sie die Erfahrung oder die Dialoge, die dann kommen, ja, finde ich, in ganz klare, einfache und trotzdem packende Worte gefasst.
Na, ich gehe mal den anderen Weg. Also das Ding, denke, das war auch das Gute, dass wir eben zwei verschiedene Charaktere waren, die sozusagen in diese geschichtliche Situation sich eingebracht haben. Ne? Also ich habe so zum Beispiel halt als Historikerin ganz viele Bildungsveranstaltungen gemacht. Das, was ich sozusagen aus meiner Biografie wusste, dass es eben diese Kultur gibt und dass es diese tollen Menschen gibt. Nigeria hat zum Beispiel extrem viele Schriftsteller, auch aus Kenia haben wir auch hier in Deutschland eine Menge Bücher übersetzt. Also das war mir wichtig, dann einen Diskurs anzufangen, zu schauen, ja, über die Errungenschaften und das, was schwarze Menschen in der Welt eingebracht haben. Das ist dann auch wieder ganz wichtig, wenn man mit den Kindern an den Jugendlichen arbeitet, die dazu bestärken, dass sie Spiegelbilder haben. Das war etwas in meiner Kindheit und Mais Kindheit, dass wir niemanden hatten, der einen Lebensentwurf repräsentierte, dem wir folgen konnten. Und das war ziemlich schwierig. Also ich hatte nur den einen aus Daktari, das war damals eine Serie über die Serengeti. Und da war ein junger Afroamerikaner drin.
Und Roberto Blanco.
Deswegen habe ich auch immer einen Softspot für Roberto Blanco, weil tatsächlich in meiner Kindheit er eine Repräsentationsfigur war, die sehr positiv gesehen wurde. Also ich weiß noch, mein Onkel in Afrika zum Beispiel, als ich dann mit 30 in Afrika war, nochmal in Nigeria, der sagte, das ist toll, was der da macht. Ja? Also ich meine, das war einfach eine andere Generation, das ist nicht meine Musik oder so. Aber der hat den Menschen aus seiner Generation was bedeutet.
Man muss sich immer klar machen, sie sind groß geworden in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahre. Da gab es ja natürlich auch kein Internet. Es gab nicht die Möglichkeit, sich mal eben Bilder und Vorbilder aus aller Welt herbeizuholen. Es ist das, was Sie auch an der Geschichte oder Sie sind ja studierte Historikerin, was Sie daran fasziniert hat oder was Ihnen daran wichtig war, eben diese Spuren wirklich finden zu können, diese Vorbilder finden zu können, diese Menschen, die vor Ihnen schon gegangen sind, finden zu können?
Ja, die Bedeutung von Geschichte und Geschichten ist mir auch relativ schnell in dieser Auseinandersetzung dann klar geworden. Aber ich glaube, ich bin so auf die Welt gekommen. Meine früheste Erinnerung, so als kleinstes Kind, dass ich von meinen Eltern da aus dem Regal ein Buch genommen habe und da Urzeitmenschen angeschaut, was da in dem Buch für Bilder waren. Oder dass ich ganz früh nach 10, 12 einfach Feministin war. Also das sind so Dinge, die mir einfach eigen sind, ja. Und die ich dann einfach mitgenommen habe über mein Leben.
Man kann sich vornehmen, ein gutes, ein erfülltes, ein glückliches Leben zu führen.
Definitiv. Als Beispiel vielleicht in Asien oder in Japan lächelt man ja grundsätzlich erstmal. Und das hat tatsächlich eine Rückwirkung. Wenn ich lächle, ja, oder freundlich bin, dann kriege ich das auch eher zurück. Bei mir in der Familie war das eben so, dass man das gelernt hat, dass man halt diese Höflichkeitsform einhält. Und ich finde, die hat mich immer wunderbar begleitet. Also, dass Leute dann auch zivilisiert auf mich reagieren. Natürlich, wenn jemand dann auch nach dem zweiten, dritten Mal immer noch übergriffig bleibt, das passiert mir auch sehr oft, dann muss ich natürlich dafür Strategien haben. Ja? Oder es ist, dass man auf der Straße angepöbelt wird oder sowas. Gerade als junger Mensch haut einen das vollkommen um. Da muss man eben Wege finden, wie will ich damit umgehen. Ne? Und da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite von Humor über auch Wut auszudrücken, wie man damit umgehen kann.
Wobei natürlich jetzt auch viele Stimmen, eben gerade junge Stimmen in der Auseinandersetzung mit Rassismus sagen, also die Zeit der Geduld ist eigentlich vorbei. Es ist jetzt Zeit für was anderes. Es ist Zeit dafür, auch ungeduldig zu werden, auch wütend zu werden, auch zu sagen, wir wollen, dass das anders wird.
Ja, natürlich, natürlich. Also, aber das ist ja auch das Recht der Jugend, auch zu sagen, Schluss. Ja, wir wollen hier einen Bruch und nochmal auch eine andere Strategie finden. Und ich muss sagen, dass die Gesellschaft oder die Gruppe, die dann so eine Reaktion bekommt, die hat sich das auch verdient. Weil hätte die Gesellschaft in den letzten 30 Jahren, ja, in denen es ja eine afrodeutsche Bewegung gibt, in denen sehr viele Aktionen und Aktivitäten gibt, in dem sehr viel Wissen erarbeitet wurde, also von der Bühnenwatch über die Racial Profiling Aktion und so weiter. Und wenn die Gesellschaft immer noch nicht reagiert hat, ist es natürlich klar, dass dann dieses jetzt ist aber Schluss kommt. Zum Beispiel, was ich immer unglaublich tragisch fand, ist, dass es eigentlich bis jetzt ändert sich das langsam, für schwarze Männer, schwarze Frauen sind auch vom Racial Profiling betroffen, aber schwarze Männer trifft das die 2-3 Mal die Woche. Das ist ja Wahnsinn. Ja?
Also, dass sie anlasslos von der Polizei angehalten und kontrolliert werden, einfach nur wegen ihrer Hautfarbe.
Ja, wie will man das verkraften? Wie will man damit umgehen? Und aber auch zum Beispiel, wenn sie dann eben 14 werden, dass sie dann plötzlich ganz anders von der Umwelt auf sie eingegangen wird, auf sie, wie sie behandelt werden und so weiter. Und dass es eigentlich in der deutschen Gesellschaft keinerlei Platz dafür gab.
Ich würde gerne noch ganz kurz ansprechen, Ihren Verein, den Sie gerade schon immer mal erwähnt haben, Joliba, also interkulturelle Verständigung, interkulturelle Hilfe, speziell Hilfe für schwarze Menschen angeboten haben. Also auf dieser ganz praktischen Ebene dann zu sagen, hier muss es Möglichkeiten geben, eben sein Leben gut und begleitet und unterstützt zu leben.
Ja, das war eine große Motivation, diesen Verein zu gründen, weil uns in der Initiative Schwarze Deutsche relativ schnell klar geworden ist, wir können diese Traumata oder diese schwierigen Situationen, zum Beispiel für Kinder, als Laien ganz schwer bearbeiten. Also ein Beitrag, den ich jetzt mit der historischen und der künstlerischen Seite gebracht habe, eben Mittel wie Kunst, ne? Cura hatte ich ja schon erwähnt, über Bronzeplastiken nachzudenken, die in Afrika sehr zentral sind im Ausdruck. Solche Sachen kann man benutzen, um Identität zu schaffen, aber dann ist es nochmal wichtig, dass man Sozialarbeiter, Psychologen und so weiter hat, innen, die tatsächlich Handwerkszeug haben, wie man mit Traumata umgehen kann, ja, um keine Retraumatisierung zum Beispiel zu erreichen oder um etwas zu verarbeiten. Und dafür haben wir den Verein gegründet, damit wir solche Angebote machen können. Und das hat auch erstaunlich lange gedauert, bis wir damit anerkannt wurden. Ja, also wir haben dann 1-2 Fälle bekommen. Ansonsten haben wir Beratungen ohne Ende gemacht und die Arbeit wurde uns aber nicht zugesprochen.
Warum nicht?
Rassismus. Wir brauchen euch nicht, wir verdienen das Geld lieber selber.
Also dann zu sagen, auch wir als weiße Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sind natürlich auch zuständig für schwarze Menschen, ja, können verstehen, was sie haben und wir nehmen die Expertise von Schwarzen nicht.
Ja, so war die Situation über sehr, sehr lange Zeit. Ne? Jetzt habe ich das Glück, das Team hat sich weit erweitert und jetzt ist es auch so, dass durch die vielen Menschen, die jetzt aus Flucht oder aus ökonomischen Gründen nach Europa kommen, haben wir einfach sehr viele afrikanische Familien hier mit kleinen Kindern, die hier auch geboren werden, die Kinder. Und dann hat man eben diese kulturelle Differenz zwischen den Eltern, die in Afrika aufgewachsen sind, die Familienkultur, die afrikanisch geprägt ist, und die Kinder, die in einer deutschen Kultur aufwachsen. Und es gibt auch noch andere Vereine, die da viel machen, aber wir haben eben diesen sozialen Trigger aufgebaut, indem wir das richtig offiziell anbieten können. Diese Unterstützungsangebote. Vor allen Dingen die Mitarbeiter, die Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, dass die auch begleitet werden von unserem Verein, also von unserem Team, dass die unterstützt werden. Weil das ist dann oft das Problem, wenn die dann an eine Grenze stößen und der Träger gar keine Möglichkeit hat, da zu helfen, dann stehen die da ganz alleine vor diesen Rassismusproblemen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.